Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon Online. Wir haben die Möglichkeit, uns heute mit einer wahren Expertin zum Thema China über das komplexe, aber auch sehr interessante Land zu unterhalten, mit Saskia Hieber. Dr. Saskia Hieber ist Dozentin für internationale Politik mit Schwerpunkt Asien-Pazifik an der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Lehrbeauftragte für internationale Politik Ostasien an der Universität Regensburg. Für den Lehrstuhl Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Ostasien-China nimmt sie einen Lehrauftrag an der Goethe-Universität Frankfurt wahr. Nach einem Studium der politischen Wissenschaft und der Sinologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der London University School of Oriental and African Studies folgte ihre Promotion in Politikwissenschaft. Von 2004 bis 2014 war Saskia Hieber Lehrbeauftragte für Politik Ostasiens am Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 1996 bis 2004 arbeitete sie am Forschungsinstitut der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir könnten uns für unser Gespräch heute über China und dessen aktuelle politische Lage eigentlich keine bessere Gesprächspartnerin vorstellen. Den Fokus ihrer Arbeit bilden unter anderem die Beschäftigung mit politischen Systemen, Außen- und Verteidigungspolitik Chinas und Asiens insgesamt, sowie die Frage der Energiesicherheit in der Region. Zudem beschäftigt Saskia Hieber sich mit internationaler Politik, mit Schwerpunkt Asien-Pazifik und mit Krisen und Konflikten in Asien, neben anderen Forschungsinteressen. Für das Staatslexikon hat sie den Beitrag zum Sonderfall China innerhalb Ostasiens verfasst. Dieses Gespräch haben wir am 27. Februar 2023 aufgenommen. Frau Hieber, wir freuen uns sehr, dass Sie heute sich die Zeit nehmen konnten, um mit uns über die aktuelle Lage in China und auch ein paar von den Hintergründen zu sprechen. Wir freuen uns auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
Frau Haring, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Frau Dr. Hieber.
Frau Shaw, ich grüße Sie.
In Ihrem Beitrag zum Sonderfall China für das Staatslexikon beschreiben Sie, dass gerade an einem neuen Super-China zur Erfüllung des chinesischen Traums gebaut wird. Was ist unter diesem von Xi Jinping geprägten Begriff zu verstehen?
Der chinesische Traum einer starken Nation mit einem starken Militär, international anerkannt, respektiert, bewundert, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch erfolgreich. Das ist das Ziel sozusagen. Das ist die große Vision, die das Regierungsmotto Xi Jinpings hier abbildet. Zur Begeisterung eines großen Teils der chinesischen Bevölkerung allerdings, und das muss man sagen, hebt sich dieses Regierungsmotto doch sehr von Vorgängerregierungen ab, die eher technokratische Begriffe verwendeten wie die drei Repräsentativen, die wissenschaftliche Entwicklung oder die harmonische Gesellschaft. Also das ist schon eine neue Ära, das ist ein sehr deutliches Zeichen. Die Frage ist nur und die Problematik, was, wenn aus dem Traum ein Albtraum wird und wenn die Visionen, die Versprechen Xi Jinpings nicht oder nur zum Teil erfüllt werden können.
Bei der Belt and Road Initiative handelt es sich, so schreiben sie, um ein gigantisches Infrastrukturinvestitionsprogramm, das weit über die Grenzen Chinas hinausgeht. Welche Ziele verbindet China mit diesem Großprojekt?
Die Belt and Road Initiative ist in der Tat eine gigantische Vision, die man doch etwas genauer erklären und beleuchten muss. Es soll nicht nur China oder Ostasien mit Europa und anderen Teilen der Welt verbunden werden. Es soll natürlich auch Chinas Einfluss nützen. Wenn wir die geografischen Dimensionen etwas klarer kategorisieren, erkennen wir, dass es ursprünglich auch darum ging, den etwas weniger entwickelten chinesischen Norden und Westen zu entwickeln, auszubauen, anzubinden. Das ist also die erste, die nationale Dimension. Die zweite, die regionale Dimension, zielte darauf ab, Zentralasien mit seinen politischen Unsicherheiten und in seinem wirtschaftlichen nicht ausgenutzten Entwicklungspotenzial zu fördern und auch ein- und anzubinden. Das Spannende ist hier, dass in Zentralasien chinesische und russische Interessen aufeinandertreffen. Natürlich gehört Zentralasien zum ehemals sowjetischen und russischen Einflussbereich. Und es ist auch so, dass durch Russlands Eurasische Wirtschaftsunion Moskau noch sehr viel Einfluss in Zentralasien ausübt. Spannend ist immer die Frage, wie viel Einfluss China denn wirklich hat. Beispielsweise sahen wir in den Protesten in Kasachstan vor einigen Jahren, dass es russische Truppen waren und nicht chinesische Truppen, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit wiederherstellen. Also wir haben eine nationale Dimension der Seidenstraße, eine regionale Dimension der Seidenstraße, die natürlich nicht nur auf Zentralasien, sondern auch auf Südostasien abzielt, auf Südasien. Hier geht es darum, durch Myanmar einen alternativen Zugang zum Indischen Ozean zu bekommen, ohne auf die Transportwege durch die Seidenstraße und das südchinesische Meer angewiesen zu sein. Und es geht im südasiatischen Kontext darum, mit dem Partner Pakistan noch einen näheren Zugang auch zum persischen Golf, Öl und Gas zu haben. Deswegen wird gerade in diesen beiden Ländern, die eine hohe Priorität haben, sehr viel investiert in Verkehrsverbindungen, Straßen, Zugverbindungen, Pipeline-Netzwerke, also Energiezusammenarbeit, aber auch Energieversorgung und alle Bereiche der Logistik wie Häfen auch, Flughäfen und andere Bauten. Und dann kommen wir zur internationalen Ebene und hier möchte China Verbindungen zur gesamten Welt herstellen. Das ist dann auch abgestuft, je nach Zielland, je nach Produkt. In Europa wird mehr in Technologie investiert, in Afrika wird mehr investiert in Rohstoffe. Also das ist schon sehr, sehr differenziert. Es kommt vielleicht noch eine vierte Dimension dazu, weil es gibt ja auch der Belt, der Gürtel, das sind die Landverbindungen und die Road, die Straße, das sind die Seeverbindungen, die Seeverkehrswege. Und es kommt, wenn man also in die ganzen Tiefen der Seidenstraßen der Belt and Road Initiative eintaucht, gibt es ja jetzt auch die Dimension Space, also der Weltraum, der Luftraum. Und auch die Polargebiete, alle Meeresgebiete, auch die Tiefen des Meeres sollen also auch mit diesem Belt and Road Programm erschlossen werden, was selbstverständlich die Interessen anderer Akteure und anderer Länder berührt und auf Widerstand stößt. Der Widerstand ist ökologischer Art, sozialer Art. Viele der Projekte sind zu groß, zu unrentabel, sozial unverträglich, ökologisch unverträglich, auch nicht finanzierbar. Hier kommt das Argument der Schuldenfalle. China hat da geschickt reagiert und verspricht, alle Schuldenprobleme individuell einzuordnen, anzusprechen. Aber natürlich ist China nicht Mitglied internationaler Regulierungsmechanismen wie dem Paris Accord, for example, weil China, und das ist ein Grundelement der chinesischen Politik unter Xi Jinping, China will es immer anders machen. China will sein eigenes Regelwerk, seine eigene Politik durchsetzen und stellt sich ganz bewusst gegen amerikanische und westliche Vorstellungen und lehnt ganz bewusst demokratische, freiheitliche Regeln aus verschiedenen Gründen ab. Aber auch das trifft hier auf die Belt and Road Initiative zu. Man ist erstmal gegen westlichen Einfluss und versucht durchaus mit Erfolg ab und an, also hier Alternativen aufzubauen.
Welche Chancen, aber auch mögliche Herausforderungen birgt die Strategie für Europa?
Ja, da hat Europa 10 Jahre verschlafen. Die ersten Ankündigungen zum Belt and Road Projekt kamen 2011, 2012. Und Europa hat dann erst quasi vor kürzerer Zeit ein neues Entwicklungsprogramm dagegen gesetzt. Grundsätzlich ist die Entwicklung von Infrastruktur und Logistik in Osteuropa extrem wichtig. Das östliche Europa hat eine Infrastrukturinvestitionslücke von bis zu 500 oder sogar 600 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Also Investition ist erstmal grundsätzlich willkommen und sinnvoll. Allerdings hat die EU das Problem, wie man diese Investitionen vernünftig in größere Netzwerke einbindet und ob und wie EU-Regeln, Gesetze, Vorschriften, Ausschreibungsmechanismen beachtet werden. Und das ist natürlich nicht der Fall. Was wir gesehen haben, sind Pekinger Versuche, Europa etwas zu spalten durch die 16+1 bzw. 17+1 Initiative, in dem China schon vor den offiziellen Ankündigungen des Belt and Road Programms eine Plattform geschaffen hat. Das +1 ist immer China. Und 16 zentral-, mittel- und osteuropäische Staaten, zum Teil junge, neue EU-Mitglieder oder sehr kleine, schwächere Volkswirtschaften oder Nicht-EU-Mitglieder, auch populistische Staaten mit populistischen Regierungen. Also hier hat China relativ erfolgreich versucht, Europa zu spalten, wäre jetzt etwas zu viel gesagt, aber doch Plattformen zu schaffen, indem man den alten Westen Europas und die neuen, jüngeren, kleineren Volkswirtschaften des östlichen Europas in verschiedenen Interessendimensionen versucht zu binden.
Ich hätte jetzt mal eine Rückfrage zur ersten Frage, weil Sie ja eben gesagt hatten, es könnte beim China Dream im Grunde auch zum China Nightmare, also zum chinesischen Albtraum werden. Was wäre da so diese Albtraumvision, die Sie sich vorstellen könnten oder die Ihnen dann anscheinend Sorge bereitet?
Das kostet alles sehr, 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 sehr viel Geld. Die Belt and Road Initiative kostet sehr viel Geld. Die Folgen der Wirtschaftskrise. Peking hat große innenpolitische Herausforderungen zu bewältigen. Das fängt an beim Sozialsystem, bei der Krankenversicherung, dem Problem der Überalterung, das inzwischen ähnlich ist als in Deutschland oder Japan beispielsweise. Die ganze Bildungslandschaft in China ist sehr ungleich und die Zukunftsfähigkeit ist fraglich im gegenwärtigen Ausbildungssystem. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem. Die soziale Ungleichheit, die Schere zwischen Stadt und Land. Und natürlich dann kam auch die Problematik mit Covid, mit einem Wirtschaftsabschwung, mit diesen extrem harten, desaströsen Lockdowns, die sehr viel Geld gekostet haben, Arbeitsplätze vernichtet haben, gerade Kleinunternehmern ihres Einkommens beraubt haben, die nicht mehr ihren Geschäften nachgehen konnten. Also da war die Verzweiflung und der soziale Druck schon sehr, sehr groß. Das hat so viel Geld gekostet und die Leute waren so verzweifelt, dass die Parteiführung diesem Druck wohl etwas nachgeben musste. Ja, und jetzt kommt der Angriffskrieg gegen die Ukraine hinzu, der auch zu wirtschaftlichen Verwerfungen natürlich führt. Die Lieferketten werden unterbrochen, bedroht schon während und durch die Covid-Pandemie. Ich denke mal, die Folgen von Covid plus die Belastung durch den Ukraine-Krieg sind ökonomisch und auch sozial in vielen Ländern noch überhaupt nicht absehbar. So, und nehmen wir mal jetzt an, die Bevölkerung in China bekommt schon mit, dass es eine Regierung kaum mehr gibt. Alles bestimmt die Partei. Die Partei bestimmt alles. Die kommunistische Partei bestimmt einfach alles in China. Und sollte jetzt noch ein Problem oder eine Belastung hinzukommen, beispielsweise ein Taiwan-Abenteuer, eine Taiwan-Invasion, die schiefläuft, dann hat das durchaus sehr, sehr, sehr hohe politische Risiken für die Parteiführung in Peking. Und es ist keineswegs gesagt, dass Xi Jinping komplett machen kann, was er möchte und jeden politischen Fehler überleben wird. Er hat sich ja auch sehr viele Feinde geschaffen mit der Antikorruptionskampagne Tiger und Fliegen.
Sie haben auch in Ihrem Artikel darauf hingewiesen, dass Sie davon ausgehen, dass es durchaus Herausforderungen geben könnte, gerade in Bezug eben auf die Stabilität des Systems. Und da würde mich interessieren, wie Sie das selbst auch einschätzen würden. Also vor allem könnte man ja jetzt auch sagen, gut, das eine ist eventuell die Stabilität der Regierung. Eventuell ist die nicht ganz so stabil, aber könnte es sogar darüber hinausgehen, dass dieses ja seit 1949 aufgebaute Staatssystem eventuell herausgefordert wird?
Nein, das glaube ich nicht. Aber wir können natürlich das frühkommunistische China unter Mao Zedong nicht vergleichen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, einem extrem erfolgreichen Superplayer, Superakteur, einer Supermacht auf wirtschaftlicher und inzwischen auch politischer und militärischer Ebene. Die chinesische Marine hat inzwischen mehr Schiffe als die US Navy. vielleicht nicht auf dem höchsten Modernisierungsgrad und hat auch sehr viel weniger Erfahrung, erfolgreich zu operieren mit verschiedenen Teilstreitkräften. Also da ist das Erfahrungsgap noch sehr groß zwischen der US Navy und der PLA Navy. Aber trotzdem, diese Entwicklung ist absolut erstaunlich. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Aber da haben Sie vollkommen recht. Wenn wir in die Verfassung reingucken, dann ist es nach wie vor ein sozialistisches System unter Führung der kommunistischen Partei und Leitung der demokratischen Diktatur des Volkes. Also da steht noch sehr viel drin über die Landbevölkerung und die soziale Revolution und Erreichung des Kommunismus. Und diese Versprechen sind immer noch gesetzliche und Legitimationsgrundlage und bedienen ja auch einen Teil des ehemals revolutionär genutzten Bevölkerungspotenzials, also Ärmere und Landarbeiter und eben nicht die Hightech-Milliardäre in China, die ja jetzt auch reguliert wurden, eingeschränkt wurden, mit Repressalien zu rechnen hatten. Die großen Tech-Firmen in China wie Alibaba, Ant Group haben Einfluss verloren, erheblich. Und Tencent beispielsweise, auch so ein New-Tech, Multi-Tech-Gigant, verlor 2/3 seines Börsenwertes. Also diese Regierung geht die Parteiführung, nicht die Regierung. Die Parteiführung geht schon sehr, sehr, sehr weit zu versuchen, alle Bereiche des wirtschaftlichen, öffentlichen, politischen, auch akademischen Lebens zu kontrollieren, zu regulieren und einzuschränken. Das wiederum bedroht die Zukunftsfähigkeit und bedroht auch die Innovationsfähigkeit in China. Wir haben Berichte über massive Investitionsprogramme für Financial Tech und High Tech und New Tech, Start-ups und Industrieparks, Technologie, Forschungszentren, die Milliarden Forschungs- und Unterstützungsgelder bekommen. Aber das, was Unternehmen brauchen, eine gewisse Freiheit und auch eine Abwesenheit von zu viel parteipolitischer Regulation, das ist zurzeit nicht gegeben. Und nochmal, das ist vielleicht das größte Problem. Xi Jinping kontrolliert alles. Er ist der Vorsitzende von allem. Und die Regierung, also der Regierungschef, der ja sowieso jetzt ausgewechselt werden muss nach 2 Amtsperioden, und auch die Fachregierung, also die Ministerien, das Kabinett, ist alles marginalisiert. Die Partei bestimmt, kontrolliert und dominiert alles, hat eigene Beratungs- und Forschungsgruppen, spezielle Kommissionen eingerichtet, denen Xi Jinping natürlich auch vorsteht. Und die Bevölkerung fragt sich dann, haben wir überhaupt noch eine Regierung? Haben wir überhaupt noch Fachministerien, die nicht viel zu sagen haben? Und dann kommt natürlich die innerparteiliche Konkurrenz hinzu. Und auch hier hat Xi Jinping dafür gesorgt, seine Mitbewerber und Konkurrenten aus dem Rennen zu werfen oder gleich auszuschalten, wie Bo Xilai beispielsweise, dem Parteichef und Gouverneur von Chongqing. Das alles ist natürlich im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung, der Parteielite und auch der politischen Elite in Peking. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendjemand sagt, es reicht jetzt, wir wollen ihn loswerden. Zurzeit ist es nicht sehr wahrscheinlich, aber auch Xi Jinping ist nicht unsterblich. Und die Frage ist, was kommt dann danach?
Ja, das ist sehr spannend, weil ich finde, so häufig jetzt in der Vorbereitung auch für diese Podcast-Serie habe ich gemerkt, man hat immer diesen Blick drauf auf China, auf so einen Monolith. Und dass es da Dissens gibt und eventuell auch Herausforderungen politischer Macht, das kommt uns gar nicht so vor. Das ist vielleicht ja auch sehr intelligente und gute Strategie der Außenkommunikation teilweise, also eventuell auch gewollt von China. Aber das war so einer der Punkte, die mir wirklich sehr stark aufgefallen sind. Der Blick rein ist uns sehr wenig gegeben. Sie hatten jetzt schon mehrmals angedeutet, das große Thema, das die Europäer gerade beschäftigt, nämlich den Ukraine-Krieg. Und Sie hatten gleichzeitig in Bezug zur Belt and Road Initiative gesagt, dass es da eben auch Interessenskonflikte gibt zwischen Russland und China. Und das ist ja auch eine der großen Fragen, die wir uns aktuell stellen müssen, stellen wollen. Wo steht eigentlich China jetzt in Bezug zu Russland und in Bezug auf diesen Krieg?
Das ist eine ganz interessante Frage. Ich addiere noch 1-2 Sätze zu dem vorangesprochenen Thema, was extrem wichtig ist. Die Provinzen, die Landesteile in China sind sehr unterschiedlich und haben ziemlich viel, zumindest verwaltungs-, auch regierungspolitische und wirtschaftliche Freiheiten. haben natürlich auch Finanzmittel und eigene Kapitalmöglichkeiten. So, und jetzt zum Ukraine-Krieg. Also China möchte diesen Krieg nicht. Dieser Krieg schädigt chinesische Interessen. Der Krieg schädigt die internationale Exportwirtschaft, den Handel. Das ist nichts, was China haben möchte. Die Ukraine selber ist für China nicht sehr wichtig. Ich komme jetzt zurück zur Belt and Road Initiative, zu Chinas Seidenstraßeninitiative. Das läuft alles, sowohl die nördlichen, auch die südlichen Routen um die Ukraine rum. Die nördliche durch Belarus, deswegen ist Belarus wichtig. Der Präsident wird in China erwartet, morgen, denke ich, und ist erstaunlich lang in China, einige Tage wohl. Also Belarus ist geostrategisch wichtig, wichtiger als Ukraine. Und auch die südliche Route, die jetzt auch wegen des Ukraine-Kriegs und auch um aus Pekinger Sicht Alternativen zu finden von dieser Abhängigkeit, dass viele Belt and Road logistischen Schienen, Pipeline und sonst was Stränge einfach durch Russland laufen, gibt es neue Pläne, Zentralasien, Iran, Türkei als neue Linie zur Verbindung zu Europa aufzubauen, unabhängig davon, ob jetzt der Iran und Türkei oder Zentralasien politisch und auch wirtschaftspolitisch kooperieren können und wollen. Aber das ist Peking schon relativ klar, die ganzen Risiken. Wichtig für uns zu verstehen ist, Peking geht es nicht um den Ukraine-Krieg. Peking geht es darum, gemeinsam mit Russland gegen die USA, gegen den Westen sich zu positionieren, gegen die westlichen Forderungen nach Demokratieaufbau, gegen ein liberales, freiheitliches, partizipatives politisches System und Wertesystem gegen universelle Menschenrechte. Und das ist der Haupttrigger, das ist das Hauptinteresse Chinas, nicht Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, sondern mit Russland sich gegen die USA, gegen den globalen Westen zu positionieren, in dem Versuch, eine neue Großmacht-Diplomatie aufzubauen, in der nur noch die USA und China eine große Rolle spielen. Also das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Offiziell gibt es auch keine Waffenlieferungen, aber es ist zu vermuten, dass der kleine Grenzverkehr kleiner Firmen, die es dann in einem halben Jahr überhaupt nicht mehr gibt, über Zentralasien funktioniert. Aber was wir nicht sehen werden, ist, dass hunderte von Panzern offiziell die chinesisch-russische Grenze passieren, um dann die russischen Streitkräfte zu unterstützen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Ziel ist es, Großmachtdiplomatie herzustellen, in der vor allem China und die USA einander gegenüberstehen. Hieße das dann in diesem chinesischen Traum, dass Russland quasi einfach China folgen sollte?
Aus Pekinger Sicht ist Moskau der Juniorpartner. Und da gab es auch keine Proteste. Gut, das war die Sichtweise vor dem Ukraine-Krieg. Aber ich denke mal, nachdem China sich seit dem Kuwait-Krieg 1991 sehr gut alle Kriege der Welt anschaut und sehr gut beobachtet, wie sich das amerikanische Militär professionalisiert und modernisiert, ist die Enttäuschung über die russische Kriegsführung und die Enttäuschung über den Kriegsverlauf in der Ukraine doch ziemlich groß. Und das wird dazu führen, dass auch Taiwan-Szenarien sehr, sehr differenziert betrachtet werden müssen.
Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, wir müssen uns klar machen, dass es zum Beispiel ganz andere Ideen hinter chinesischem Agieren auf internationalem Parkett gibt, als die vielleicht so weit verbreitet sind. Und ich hatte auch schon angesprochen, dass ich selbst schon gemerkt habe, wie viel vielleicht nicht ganz korrekte Vorstellungen da sind, also auch bei mir selbst, wenn ich auf China schaue. Was würden Sie sagen, sind die häufigsten, vielleicht auch die zumindest politisch schwerwiegendsten Fehlvorstellungen oder Wahrnehmungen, die wir im deutschen, vielleicht auch im europäischen Diskurs von China haben?
Danke, das ist ein zentraler Punkt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir müssen uns davon verabschieden, dass China bereitwillig, freudig mit uns kooperiert. Und der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass diese russisch-chinesische Freundschaft, die auch nicht unendlich ist, sondern interessengeleitet, direkt westlichen Interessen gegenübersteht. Wir müssen begreifen, China ist erstmal gegen die USA, gegen den Westen, ist gegen natürlich das amerikanische militärische Engagement, gegen den so bezeichneten westlichen Interventionismus, gegen das von Peking aus so bezeichnete amerikanische Hegemoniestreben. Amerikanisch wird meistens nicht gesagt, aber es ist immer gemeint. Also das ist wichtig zu verstehen. China, die Volksrepublik China heute unter Xi Jinping, ist erstmal gegen uns. Auch gegen Japan, gegen Südkorea, gegen Amerikas Verbündete im Westpazifik. Hätte die US Navy gerne raus aus dem Westpazifik. Und um sich rum, genauso wie Russland, deswegen werden ja diese Sicherheitsinteressen so betont. Und die Volksrepublik China hätte ähnlich wie Russland auch gerne um sich rum ein Kordon, ein Puffer freundlich gesinnter oder neutraler Staaten, die eben nicht amerikanische Verbündete, nicht westlich orientierte Demokratien sind. Ja, das haben wir ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, wie konfrontativ es ist. Und wir brauchen uns überhaupt nicht einbilden, dass China irgendwas freiwillig mitmachen wird. Wir hatten früher argumentiert, diese weichen Sicherheitsinteressen, also Klima, Umwelt, Bevölkerung, Energieversorgung, da wird die Volksrepublik China schon mitmachen, es sei auch im chinesischen Interesse. Ich fürchte, das ist nicht mehr der Fall. Und die Volksrepublik China, Peking, wird sich das teuer bezahlen lassen, wenn sie irgendwas irgendwo mitmachen. Entweder mit Geld oder mit Konzessionen. Weil was China natürlich auch möchte, ist, eigentlich in Ruhe gelassen zu werden.
Sie hatten ja jetzt mehrmals schon ein Thema genannt, das auch immer in den Medien wieder diskutiert wird, aus aktuellen Gegebenheiten, nämlich Taiwan. Und Sie hatten gesagt, da gibt es verschiedene Szenarien. Wie hätte ich mir die vorzustellen und wie geht China voraussichtlich damit um?
Das ist schwer vorauszusagen. Wir haben einige Feststellungen hier zu treffen. Erstmal hat sich China, die Volksrepublik China, Festland China unter Xi Jinping doch sehr verändert in der Haltung gegenüber Taiwan. Früher hieß es, ja, Einheit ist wichtig, territoriale Integrität ist wichtig, das Ein-China-Prinzip ist wichtig, Souveränität ist wichtig, aber wir können Taiwan, das Taiwan-Problem auch mal zukünftigen Generationen überlassen. Xi Jinping hat diese Haltung beendet, hat im letzten Herbst 22 erklärt, dass die Wiedervereinigung auch mit Waffengewalt erzwungen werden muss. Die Wiedervereinigung muss stattfinden, muss vollzogen werden und China wird nicht auf die Anwendung von Waffengewalt verzichten. Das ist nichts ganz Neues, das haben schon Vorgängerregierungen gesagt, das hatte er auch schon vor 5 Jahren beim großen Parteikongress im Herbst 2017 erklärt. Aber die Haltung früher, Einheit ist wichtig und die Einheit Chinas ist wichtig, ist gewichen diesem Erzwingen der Wiedervereinigung. Und das schafft natürlich große Sorgen. Was Taiwan zurzeit rettet, sind die Zusagen, die amerikanischen Zusagen, beispielsweise durch den Taiwan Relations Act oder Taiwan Investment Act oder Taiwan Visiting Act, dass die amerikanische Regierung die Freiheit und Offenheit und den Status quo der Gesellschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung in Taiwan sichern wird. Das ist noch keine Verteidigungsgarantie, aber die USA und natürlich auch Taiwans eigene Halbleiterindustrie, die 90% der besten Hochleistungschips der höchsten Qualitätskategorie herstellt, das ist das, was Taiwan vorerst rettet vor einer chinesischen Invasion. Also eine Kriegshandlung, die über Seeblockaden hinausgeht, würde die weltweite Halbleiterproduktion und die weltweite Abhängigkeit natürlich auch in China, in Europa von diesen wichtigen Industriezweigen der Taiwaner Wirtschaft erheblich beschädigen. Trotzdem, wie die Militärmanöver, wie die Militärübungen gezeigt haben, gibt es Möglichkeiten, Taiwans Wirtschaft zu schädigen durch Seeblockaden, auch durch Störungen des Luftraums, durch ständige Bombardierung, durch Überflug über Taiwan. Aber solange nicht massiv auch die japanische Wirtschaftszone verletzt wird, was im letzten August beispielsweise der Fall war, August 22, wird es kein unmittelbares Eingreifen geben. Das ist also der Eskalationspunkt, den man feststellen kann, wenn japanisches Territorium betroffen ist, das sehr nah an Taiwan liegt und dadurch eben der japanisch-amerikanische Bündnisfall ausgelöst würde.
Frau Hieber, vielen Dank. Ich finde, wir haben jetzt einen sehr guten Einblick bekommen, etwas tiefer in China hinein, aber auch darüber hinaus, deutlich darüber hinaus, aus aktuellem Anlass, was China eigentlich auch als Weltmacht ausmacht und ausmachen wird eventuell. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich China weiterentwickeln wird, gerade vor dem, was wir heute dann nochmal gelernt haben. Darum vielen Dank für Ihren Input.
Ich danke Ihnen sehr.
Auch vielen Dank meinerseits für dieses hochinteressante Gespräch.
Frau Schraub, prima. Ich danke Ihnen für die Fragen, für die Vorbereitung.
Hinweise zur von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.